Hi und herzlich willkommen zur ersten Episode des Selbstwirksamwerden-Podcasts. Ich bin Hanna und ich freue mich total, dass du deinen Weg in den Podcast und zu mir gefunden hast. Im Podcast spreche ich mit GründerInnen und anderen inspirierenden Persönlichkeiten über das Thema Surprise, Surprise, Selbstwirksamkeit. Ich spreche mit ihnen darüber, in welchen Situationen sie sich selbstwirksam fühlen, was dieses ganze Konzept überhaupt für sie bedeutet, was ihnen in ihrem Weg zur Selbstwirksamkeit geholfen hat und vielleicht auch, welche Tipps sie Menschen geben können, die sich gerade nicht so selbstwirksam fühlen oder insgesamt vielleicht noch nicht so viel Zugang zu ihrer eigenen Selbstwirksamkeit gefunden haben. Und ich hoffe, dass die Gespräche euch inspirieren und auch näher zu eurer eigenen Selbstwirksamkeit bringen oder finden lassen. Und inspirierend starte ich auch heute schon die Podcast-Folge in die erste Episode. Ich spreche nämlich heute mit Laura Grotenrath, einer ganz großartigen und inspirierenden Frau und guten Freundin von mir seit mehreren Jahren. Laura ist Gründerin von einer Nachhaltigkeitsberatung. Sie ist Zero-Waste-Bloggerin, freie Autorin und Mutter und geht einfach trotz dieser super unterschiedlichen Aufgaben und Tätigkeitsfelder mit einer sehr, sehr großen Leichtigkeit durchs Leben und ja, inspiriert mich dadurch schon seit vielen Jahren. Und ich hoffe, dass von dieser Inspiration durch das Gespräch jetzt auch ein Funken auf euch rüber sprüht und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch. Hallo, liebe Laura.
Hallo.
Ich freue mich total, dass du heute hier bist und mit mir zusammen den ersten Podcast, die erste Folge des Selbstwirksamwerden-Podcasts aufnimmst. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Laura ist Zero Waste Bloggerin, freie Autorin, Bildungsreferentin und ganz nebenbei auch Mutter eines ganz süßen kleinen einjährigen Sohnes. Liebe Laura, total schön, dass du da bist.
Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Hast du deiner Beschreibung noch was hinzuzufügen? Willst du noch was über dich erzählen, bevor wir loslegen?
Ich glaube, das ist schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, so dieser Spagat zwischen oder dieses gleichzeitige Unternehmerin sein und Mutter sein ist das, was mein Leben gerade dominiert. Und es ist sehr spannend, aber auch sehr herausfordernd bei Zeiten.
Und das sehr schön. Das kann ich mir total vorstellen. Damit sind wir eigentlich auch schon total beim Thema. Wir sprechen ja heute über Selbstwirksamkeit und außerdem ganz vieles gleichzeitig sein. Was ist Selbstwirksamkeit für dich?
Selbstwirksamkeit ist tatsächlich ein Begriff, den ich durch dich erst richtig kennengelernt habe. zumindest die Begrifflichkeit, so dieses Gefühl oder das Konzept dahinter kenne ich letztlich schon mein ganzes Leben lang. Selbstwirksamkeit ist für mich also das Gefühl, das Wissen und dann auch die praktische Erfahrung. Ich bin ja meines eigenen Glückes Schmiedin und ich kann etwas schaffen, beziehungsweise wenn ich dann was umgesetzt habe oder gerade dabei bin, ich habe selbst etwas geschafft.
Das finde ich total spannend, dass du sagst, dass du es schon dein ganzes Leben lang kennst. Weil wenn ich so dran denke, habe ich das, glaube ich, erst so sehr bewusst zu einem relativ späten Zeitpunkt so kennengelernt. Kannst du dich irgendwie noch so erinnern an den ersten Moment oder vielleicht so das erste Gefühl, wo du so gefühlt hast, okay, ich habe jetzt richtig was erreicht und ich kann irgendwie richtig was schaffen und was bewegen?
Tatsächlich ja, weil ich da, es ist total abgefahren, immer wieder drauf zurückkommen und auch tatsächlich neulich der Person nochmal eine Postkarte geschrieben habe und einfach Danke gesagt habe. Ich war nämlich von der 4. Klasse bis zur Oberstufe, also eine ziemlich lange Zeit, Mitglied im Kinder- und Jugendparlament in meiner Heimatstadt Castrop-Rauxel. Also falls du das hier hörst, Ulrike oder Nina, Nachfolgerin, dann danke, Grüße gehen raus. Und ja, im Kinder- und Jugendparlament ging es um Kinder- und Jugendpartizipation. Und zwar nicht nur darum, wir haben uns die Kinder und Jugendlichen auch mal angehört seitens der Politik, sondern wir durften halt wirklich Dinge mitbestimmen. Wir durften wirklich sagen, Thema XY ist uns wichtig, helft uns da mal bitte bei, ihr lieben Erwachsenen. Und ich habe mich total ernst genommen gefühlt. Also es hat sich nicht angefühlt wie so eine Alibi-Veranstaltung. Wir haben uns selbst unsere Themen überlegt, natürlich mit einer als Viertklässlerin anders als dann später mit den Älteren. Und ich habe dann später noch eine Gruppe selbst geleitet und war dann eben auch noch mal in der anderen Rolle und habe natürlich gemerkt, man lenkt das schon so ein bisschen als Erwachsene, so was ist überhaupt möglich. Aber ich habe mich mal total gesehen und gehört und ernst genommen gefühlt. Wenn ich dann zum Beispiel dem Bürgermeister vortragen durfte, das sind unsere Forderungen für den neuen Spielplatz. Cool. Oder das sind unsere Forderungen dafür, dass es in der Stadt sauberer ist, dass weniger Müll auf den Spielplätzen und rund um die Schulen herum liegt. Und ja, ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich so an anderen Punkten in meinem Leben reflektiert habe, was hat mich stark gemacht, was hat mich geprägt, das war dieses ganz frühe Gefühl, ich kann was schaffen, ich werde ernst genommen. Und ja, ich glaube, meine Eltern haben mir das sowieso auch von Anfang an immer mitgegeben. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht getraut, im Kiupa mitzumachen. Aber so diese Kombination war einfach total stark für mich.
Finde ich super spannend, dass du das so erzählst. Und vor allen Dingen zeigt es ja auch nochmal voll die Wichtigkeit von solchen Konzepten und auch die Wirksamkeit von solchen Konzepten. Richtig, richtig beeindruckend. Voll schön. Das heißt, du warst in der vierten Klasse, hast du gesagt, als du eingestiegen bist. Mhm. Da, also so 10, 9, 10 wahrscheinlich. Ne?
Ja, so 10 wahrscheinlich.
Total cool. Und dann wurdet ihr ausgewählt oder konntet ihr euch melden? Wie hat das funktioniert?
Also als Kind hat sich das viel krasser angefühlt als später, dann als ich das auch mal mitbegleitet habe. Und zwar gab es an allen Grund- und weiterführenden Schulen Wahlen. Man konnte ab der vierten Klasse mitmachen und dann wurde pro Grundschule und pro weiterführender Schule wurde jeweils fürs Kinderforum bis zur siebten Klasse und fürs Jugendforum halt alle Älteren wurden 2 VertreterInnen gewählt. Und letztlich war es dann aber in der praktischen Umsetzung so, wenn du schon mal im Kiupa warst und du wolltest dabei bleiben, dann musstest du dich nicht nochmal wählen lassen, sondern du konntest auch einfach so weiter mitmachen, weil es war halt auch eine Jugendarbeit. Und wenn du gesagt hast, ich bin nicht gewählt worden, aber ich möchte trotzdem gerne mitmachen, dann konntest du trotzdem mitmachen. Also es wurde niemand ausgeschlossen, aber es gab eben schon dieses Wahlverfahren halt so ein bisschen so ähnlich wie eine Schülervertretungs- oder ja, auf einem kleineren Level KlassensprecherInnen-Wahl.
Cool, und dann hast du gesagt, dann habt ihr eure Ergebnisse dem Bürgermeister oder dem Stadtrat auch vorgestellt?
Genau, also ich hole mal ein bisschen aus, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Wir sind gewählt worden oder haben uns eben gemeldet, wir wollen auch mitmachen oder weiter mitmachen, immer zum neuen Schuljahr. Und du hast jetzt dann quasi eine Legislaturperiode, wenn man so möchte, von einem Schuljahr und konntest danach sagen, ich möchte weitermachen oder ich gehe doch lieber 3-mal die Woche zum Fußball oder was auch immer. Und dann waren wir organisiert eben in diesem Kinderforum für die GrundschülerInnen und bis zur siebten Klasse und die Älteren das Jugendforum. Und darin gab es jeweils nochmal Themengruppen. Ich war zum Beispiel damals in der Kinderrechtsgruppe und habe später das Reporter-Team mitgeleitet und das Umweltteam. Und es gab noch eine weitere Gruppe, die mir aber gerade nicht einfällt. Und beim Jugendforum war es ein bisschen anders organisiert. Wir haben uns dann regelmäßig getroffen, so alle 2 Wochen, haben zum Thema gearbeitet, haben zum Beispiel jedes Jahr ein Fest organisiert zum Weltkindertag. Mit einer großen Demo dann durch die Innenstadt. Und ich weiß, das Umweltteam hat zum Beispiel sowas gemacht, wie Abfallsammelaktionen zu organisieren. Und genau, das andere Team waren die Spielraumforscher, die haben sowas gemacht wie in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsamt Verkehrskontrollen durchgeführt. Fahren die AutofahrerInnen cool. Langsam genug und dann gab es saure Drops für die zu schnell waren und süßes Bonbons für die gut gemacht haben. Und 2-mal im Jahr gab es Sitzungen, da gibt es immer noch, das Kiupa gibt es immer noch.
Ach, cool.
Und 2-mal im Jahr gab es Sitzungen, eine große Sitzung, wo sich alle Kinder und Jugendlichen im Plenarsaal der Stadt getroffen haben, wo dann immer auch der Bürgermeister da war, die stellvertretende Bürgermeisterin und ja, Mitarbeitende aus der Verwaltung, die eben relevant waren für die Themen, die wir vortragen wollten, die dann ein physisches, geknotetes Taschentuch mitbekommen haben als Erinnerung, bis zur nächsten Sitzung hast du eine Aufgabe für uns zu erledigen.
Ach, wie schön. Mega süß.
Also das war halt richtig gut organisiert und ich habe immer gedacht, das ist total krass, die erwachsenen Menschen nehmen sich hier Zeit für uns einen ganzen Nachmittag lang. So, und fand das immer total toll. Und auch jetzt, wenn ich noch drüber erzähle, das hat mich total geprägt.
Man hört voll deine Begeisterung und ich habe jetzt auch schon einfach einige Themen gehört, die sich ja auch einfach in deinem Leben bis heute durchgezogen haben. Mhm. Wie würdest du sagen, auf den Hinblick, wie hat es Kinder- und Jugendparlament, ne? Mhm. Wie hat dich das bis heute geprägt in deiner Arbeit, in deiner Selbstständigkeit, in deiner Themenwahl?
Ich glaube, was so das Stärkste ist, was mich geprägt hat von damals und ja, da spielen bestimmt auch noch andere Dinge mit rein, also andere Erfahrungen, die ich im Leben gesammelt habe, aber es war zum einen das Thema, alle Kinder, alle Jugendlichen, alle Menschen haben eine Stimme.
Schön.
Und dann in dem Kontext auch einfach, ich stand halt in der 4. Klasse im Plenarsaal und habe was vor 100 anderen Kindern gesagt. So, das musst du dich auch erstmal trauen, beziehungsweise da müssen dich Erwachsene erstmal bei unterstützen.
Mega.
Komm, das kannst du dich trauen. Wir haben das zusammen geübt vorher. Ich glaube, das hat mein Selbstbewusstsein damals total gestärkt. Und wir haben uns immer auch für andere Kinder und Jugendliche eingesetzt. Einerseits dadurch, dass wir die VertreterInnen unserer Schulen, unserer Peer Groups, wenn man so möchte, waren. Und wir haben immer auch was gemacht für Kinder in anderen Regionen der Welt. Jetzt läuft zum Beispiel aktuell eine Aktion, habe ich neulich gesehen auf dem Instagram-Profil des KioPass, zum Red Hand Day. Da setzen sich die Jugendlichen ein gegen Kindersoldaten oder dagegen, dass es Kindersoldaten gibt. Wir haben regelmäßig Spenden gesammelt für Kinder und Familien, die nicht so viel Geld haben. Und ja, einfach dieser Solidaritätsgedanke und dieses über den eigenen Tellerrand hinausblicken, das zieht sich bis heute durch mein Leben.
Total schön. Also wenn man da das auch unter einem Selbstwirksamkeitsaspekt betrachtet, finde ich es total faszinierend und total schön zu hören, wie viel Verantwortung den Kindern gegeben wird und zugetraut wird. Ich finde, das ist in den klassischen Schulsystem, findet oder sucht man das oft vergebens, dass wirklich Kinder dazu ermutigt werden, selbstständig zu sein und sich selbst was zuzutrauen und eben auch ihre eigenen Stärken zu entdecken.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich jetzt schon mit meinem Einjährigen merke, so wo Menschen in meinem Umfeld manchmal sagen, so, das kann der doch noch gar nicht alleine. So, der kann doch noch nicht alleine essen, der verschluckt sich doch. Aber ich bin ja dabei und ich gebe ihm natürlich nur sichere Lebensmittel. So, wie soll das Kind das sonst lernen? Oder wie soll das Kind sonst merken, oh, wenn ich da hochkletter, dann könnte ich ganz schön tief fallen. Ja, Mama und Papa fangen mich. Aber er muss das ja erstmal lernen.
Total witzig, dass du den Bogen gerade spannst, weil das war auch in der Tat gerade eine Frage, die ich mir als Reminder nochmal aufgeschrieben habe. Wie bringst du deinem Sohn jetzt schon in dem frühen Alter Selbstwirksamkeit bei oder wie ermutigst du ihn in dem Prozess und unterstützt ihn in dem Prozess, Selbstwirksamkeit empfinden?
Ja, ich glaube, das kann man auch ganz viel machen durch die, in der Literatur heißt das ganz oft, eine Ja-Umgebung schaffen. Und gemeint ist damit, dass du letztlich in deiner Wohnung oder in deinem Umfeld, wo sich das Kind hauptsächlich aufhält, das Umfeld so einrichtest, dass du möglichst selten Nein sagen musst. Also Nein, geh da weg, du könntest die Glasfaser runterschmeißen. Nein, geh da weg, du könntest deinen Finger in die Steckdose stecken. Und so weiter und so fort. Da haben wahrscheinlich alle irgendwelche Bilder gerade im Kopf. Und wir machen dann sowas wie, wir haben einfach gerade keine Deko rumstehen, die das Kind kaputt machen könnte oder wo es rankommt. Wir haben selbstverständlich die Steckdosen gesichert. Wir haben spitze Kanten abgeklebt. Und in der Küche haben wir, was das heißt, ein Lernturm. Das sind letztlich einfach zwei aufeinander gestapelte Hocker, damit der Kleine, wenn wir kochen, an der Arbeitsplatte auch einfach da stehen und zugucken kann und damit mit einem Löffel in Anführungsstrichen beim Kochen helfen. Kann er natürlich noch nicht wirklich, aber er ist einfach total glücklich, weil er nicht am Boden sitzen muss und nicht sieht, was Mama und Papa oder Oma und Opa da gerade machen.
Finde ich total schön, weil du dadurch auch schon total viel Empowerment ansprichst. Also, dass ihr ihn involviert und dass ihr ihm die Sachen zutraut und dass er einfach von Anfang an mithelfen kann. Und
Und ganz
wirksam sein kann.
Und ganz nebenbei finde ich es tatsächlich auch viel stressfreier. Also ich habe den Vergleich, wenn wir mal bei Bekannten zu Besuch sind oder bei den Großeltern, da ist halt nicht alles komplett kindersicher.
Klar.
Das heißt, wenn wir kommen, bin ich erstmal kurz damit beschäftigt, alle gefährlichen Dinge hochzustellen. Und bin damit beschäftigt, dem Kind hinterherzulaufen und ständig Nein zu sagen, weil es könnte was passieren oder ihm ständig eine Alternative anzubieten. Und dadurch, dass hier einfach alles so gestaltet ist, das Kind total zufrieden, weil wir nicht so oft Nein sagen müssen. Und wir können halt auch einfach sagen, komm, wir trinken mal einen Kaffee. Kann ja nichts passieren, solange wir das Kind im Blick haben.
Total schön. Ja, vor allen Dingen auch vor dem Gedanken, wenn man überlegt, dass Kinder ja auf die Welt kommen mit einer absoluten Neugier, mit irgendwie einem absoluten Optimismus und irgendwie auch so einen impliziten Glauben an sich selbst. Also da gibt es ja irgendwie keine negativen Glaubenssätze über sich selbst, das wird ja irgendwie alles später erst entwickelt und deswegen finde ich es total schön, wie du beschreibst, dem Kind so eine Atmosphäre zu schaffen.
Ja, ich finde
immer, dass einfach alles möglich ist.
Ich finde total inspirierend, wir haben uns gerade ja, bevor wir aufgezeichnet haben, kurz drüber unterhalten, der Kleine kann mittlerweile laufen, relativ gut, er fällt trotzdem noch regelmäßig hin, weil er zu schnell läuft oder nicht richtig guckt. Und gerade bis er laufen konnte, ist er ganz oft hingefallen natürlich. Und er wird noch öfter fallen. Und er steht einfach wieder auf. Also im schlimmsten Fall weint er kurz und dann läuft er weiter. Also wenn wir Erwachsenen das immer, wenn das im übertragenen Sinne passiert, so machen würden, wären wir alle super krass.
Total. Und das, finde ich, muss man erst wieder lernen, so dieses sich selbst scheitern erlauben und irgendwie das nicht als Scheitern oder negativ zu empfinden, sondern einfach als Learning auf dem Weg, auf dem Weg zu dem, was man dann will oder wo man hinkommt. Also ich finde, da kann man sich total viel von Kindern abgucken.
Total.
Voll schön. Ich würde aber jetzt nochmal gerade den Bogen zurück zu dir spannen und so zu deiner Entwicklung. Also ich habe eben schon ganz kurz gesagt, so, du bist Zero Waste Bloggerin, du bist freie Autorin, du bist Bildungsreferentin, du machst total viel. Was hilft dir irgendwie so, die Sachen alle nebeneinander zu machen und nicht aus dem Blick zu verlieren? Wie behältst du deinen Fokus? Wie koordinierst du das alles?
Gute Frage, das frage ich mich auch manchmal. aber tatsächlich war ich schon, nicht schon immer, aber schon ganz jung, super gut im Organisieren. Das ist einfach so ein Ding von mir. Ich habe auch meine Mutter irgendwann mal gefragt, da war ich noch, ich glaube in der Unterstufe, kannst du mir beibringen, wie ich mein Taschengeld an der Excel-Liste schreibe? Also,
das ist ja mega süß.
Also ich war halt schon immer so ein kleiner Orga-Freak im positiven Sinne. Und das hilft natürlich, dass meine Eltern mir da auch einfach bei helfen konnten, bei so ganz grundlegenden Sachen. Und dann ist was mir tatsächlich total doll hilft, dass ich fast nur noch, so 100% klappt es erfahrungsgemäß nicht immer, Sachen mache, auf die ich auch Lust habe. Das ist
sehr wertvoll.
Das ist natürlich ein Privileg, das musste ich mir erst erarbeiten. Aber ich habe gemerkt, immer wenn ich Sachen zugesagt habe, zu schnell oder entgegen meinem Bauchgefühl, dann hat sich das ewig gezogen. Ich habe sie immer nach hinten geschoben, weil ich halt eigentlich keine Lust drauf hatte. geht übrigens auch analog für Sachen, die ich deutlich unter meinem regulären Preis mal zusag. Und dann hinterher denke ich so, ich fühle mich gar nicht wertgeschätzt dadurch. Da habe ich mich doof runterhandeln lassen. Auch das passiert mir manchmal noch. Und dadurch, dass ich fast überwiegend Sachen mache, auf die ich Lust habe, habe ich so eine intrinsische Motivation, die Sachen auch voranzubringen. Und es hat sich mittlerweile ganz gut so eingespielt, dass ich auch überwiegend Sachen mache, die so meinem größeren Ziel folgen, auf die eine oder die andere Art. Und ich habe hier, ich gucke gerade nach rechts, hört man im Podcast nicht, aber ich habe hier mein Vision Board hängen, so mit kurzfristigen und langfristigen Zielen, die ich im Leben erreichen möchte. Ich möchte Gutes für die Umwelt tun. Ich möchte so im Kleinen eine gute Mutter sein. Ich möchte andere Menschen inspirieren. Und da gibt es natürlich viele Schritte hin. Und das im Blick zu halten, hilft mir einerseits, die Motivation zu behalten und ja auch Bock auf die Sachen zu machen und dann nicht irgendwo entlang des Weges sie fallen zu lassen. Und das andere ist halt wirklich einfach, wie behalte ich es im Auge? Ich habe einfach ein krasses Trello-Board. Und,
was früher die Excel-Liste war.
Ja, und habe einen Heidenspaß daran auch, dass nach Feierabend oder wenn ich nicht schlafen kann, nochmal zu pimpen und auf Vordermann zu bringen. Das ist halt mein Spleen, der mir sehr zugutekommt.
What do you do at night?
Ja.
Es ist voll cool, dass du das Vision Board auch erwähnst. In der Tat erinnere ich mich noch daran, als ich damals irgendwann mal bei dir in Bochum war und da hingen dann diese Tafel mit diesen aus den Zeitungen ausgerissenen Bildern und irgendwelchen Wortschnipseln, sage ich jetzt mal, obwohl das abwertender klingt, als ich es eigentlich meine. Ich meine es gar nicht abwertend, ich liebe Vision Boards. Als es da hing und dann habe ich dich gefragt, Laura, was ist das? Und ja, dann hast du gesagt, ja, das ist das Vision Board und damit mache ich mir meine Ziele, visualisiere ich meine Ziele und das erinnert mich jeden Tag daran, wo ich hingehen will. Das fand ich damals super faszinierend und trotzdem hat es, glaube ich, noch 4 Jahre gedauert, bis ich mein eigenes Vision Board erstellt habe, was jetzt auf der Innenseite von unserem Badezimmer hängt und wo ich dann jetzt auch jeden Tag drauf gucke. Und ja, seit ich das habe, finde ich auch, dass so diese Zielorientierung einfach so viel mehr, also so viel präsenter ist und die Fokussierung im Leben dadurch wirklich viel, viel leichter fällt.
Ja, und ich, wo du das gerade erzählst, frage ich mich gerade, was eigentlich, also was das Kraftvolle daran ist. Ist es tatsächlich dieses Vision Board, das wir regelmäßig sehen? Also ich habe es zum Beispiel hier einmal hängen und ich habe es noch als Bildschirmhintergrund an meinem Laptop eingestellt.
Coole Idee, mega.
Oder ist es überhaupt dieses sich einmal Gedanken darüber machen? Denn um ein Vision Board erstellen zu können, muss ich ja die Arbeit vorab machen. Was soll da eigentlich drauf? Was ist meine Vision? Was sind meine kurz-, mittel-langfristigen Ziele? Und ja, wie sieht das aus in meinem Kopf? Welche Bilder sollen da drauf? Und ich glaube, jetzt wo ich es gerade sage, es ist so diese Kombi, sich überhaupt mal überlegen, was ist das? Und in meinem Fall tatsächlich auch regelmäßig überlegen, passt das, was da drauf ist, nochmal? Also ich habe tatsächlich noch komplett vor Augen, wie das Vision Board damals, ich rechne gerade, vor 5 Jahren oder so, in Bochum aussah. So vieles davon ist passiert und vieles davon ist nicht passiert, aber hat auch aktuell absolut keine Relevanz mehr für mich. Also ich habe gerade kein Bedürfnis, eine Weltreise zu machen. Stattdessen sind jetzt andere Dinge drauf.
Naja, du hast jetzt nicht eine große Weltreise gemacht, aber du warst ja schon an sehr, sehr vielen Orten. Ich glaube, das kann man getrost als Art ja. Weltreise abstempeln. Also von daher würde ich gar nicht sagen, dass du das Ziel nicht erreicht hast. Aber genau, vielleicht für die Zuhörerinnen, die das nicht genau kennen. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, vielleicht hat man schon so ein bisschen eine Vorstellung davon. Aber kannst du vielleicht noch mal mehr dazu erzählen? So, was ist ein Vision Board? Wie macht man das? Warum macht man das? Genau.
Klar, gerne. Ein Vision Board kann ganz unterschiedlich aussehen. Und letztlich ist es einfach ein Blatt Papier, eine Datei, die du dir als Bildschirmhintergrund einstellst. Es kann auch in Schriftform sein, obwohl ich finde, wenn man wirklich Bilder vor Augen hat, ist es für mich zumindest noch mal kraftvoller. Und du visualisierst eben die Vision, dein Ziel, deine Wünsche, deine Träume, die du hast. Und die Idee ist, ich habe es eben schon gesagt, einerseits sich zu überlegen, was ist das überhaupt? Was ist meine Vision? Was sind meine Wünsche, meine Träume? Und sich regelmäßig daran zu erinnern, da möchte ich hin. Darum stehe ich jeden Morgen auf. Und dann gleichzeitig auch sich regelmäßig zu fragen, einerseits bin ich on track und andererseits passt das so noch für mich? Also nur weil ich jetzt vor 3 Jahren was aufgeschrieben habe, hat sich vielleicht mein Leben geändert in der letzten Zeit. Vielleicht sollte das mal angepasst werden oder vielleicht kannst du einen Haken dran machen. So, hey cool, ich habe das geschafft. So, ich wollte zum Beispiel immer mal durch Israel pilgern und dann hat sich so aus heiterem Himmel mehr oder weniger diese Chance aufgetan, das auch noch beruflich zu tun. Und es war richtig, richtig cool.
Und, sehr cool. Ja, ja. Ich unterbreche dich einmal kurz, aber du hast gerade gesagt, so aus diesem heiteren Himmel. Aber ich finde, sowas passiert ja total oft. Also wenn man sich einfach so genau visualisiert, wo man hin will. Und ganz oft eröffnen sich ja dann einfach Türen und Möglichkeiten, wo man vorher irgendwie gar nicht daran geglaubt hat oder wo man irgendwie gar keine Möglichkeit gesehen hat oder da überhaupt nicht dran gedacht hat. Und so kann ich mir das dann auch in dem Fall von deiner Pilgertour durch Israel vorstellen. So, du hast es einfach schon so klar vor dir gesehen und dann haben sich irgendwie, wahrscheinlich hast du dann noch drüber geredet oder hast dann irgendwie das an der einen Stelle mal fallen gelassen oder dann über Israel mit jemandem gesprochen und dann, ja, ist es zu dir gekommen, aber weil du es halt auch schon einfach so klar als Ziel hattest.
Und ich habe gerade gedacht, also ich kenne Vision Boards tatsächlich auch aus zwei verschiedenen Kontexten. Einerseits aus so einem spirituellen Kontext, so manifestiere dir dein Traumleben, so du musst nur krass genug dran glauben, dann passiert es schon. So ein bisschen überspitzt gesagt. Und tatsächlich aber auch aus so einem ganz rationalen Kontext. Und du musst deine Ziele vor Augen haben und auch Schritte dahin gehen, auf die ein oder andere Art, um sie zu erreichen. Und ich finde diese Kombi ganz schön. Und mir ist gerade so ein, ich glaube, er ist ziemlich cheesy, aber ist mir gerade eingefallen, ein Witz eingefallen. Von so einem Menschen, der hat gesagt so, lieber Gott, ich möchte im Lotto gewinnen. Und er sagt es immer, immer wieder. Und Gott antwortet halt, ja, kauf halt mal ein Lottoticket. Also du musst eben auch die Schritte gehen. Oder zumindest, wie du eben gesagt hast, Menschen vielleicht davon erzählen oder mal was lesen über das Thema, in dem du Expertin werden möchtest.
Genau, das finde ich nämlich auch dann so. Ich finde ganz oft, wenn man dann so ein Thema so für sich so gesetzt hat, dann begegnet es einem auch so oft. Und dann denkt man auf einmal, oh krass, es steht gerade in so vielen Zeitungen und es gibt so viele Artikel darüber und das ist irgendwie gerade so voll das Thema, was es überall gibt. Aber wahrscheinlich gab es das vorher genauso oft und man hat halt einfach nicht so den Fokus drauf gehabt und durch diese Fokussierung wird es dann einfach viel präsenter und ja, total spannend. Und wo du auch noch gesagt hast, so dieser spirituelle Kontext, oder er passt eigentlich zu beiden Kontexten, gesagt hast, ich finde es total schön, diesen Gedanken, dass alles, was wir um uns herum sehen, im Prinzip materialisierte Träume von jemandem sind oder im Prinzip materialisierte Gedanken. Also ich sitze hier gerade in meinem Zimmer und gucke irgendwie auf mein Regal und denke mir so, naja, irgendwo war mal ein Mensch, der sich einfach gedacht hat, wie dieses Regal auszusehen hat. Und jetzt steht es eben vor mir. Und jetzt ist
Stimmt.
das nur das Beispiel von einem Regal. Das ist ja irgendwie total profan, aber das können wir irgendwie mit allem, was uns umgibt, so weiterdenken. Und ich finde, das gibt auch irgendwie einem total viel Kraft, dieser Gedanke, dass wir können alles erdenken, weil alles, was ist und alles, was existiert, war irgendwann mal ein Gedanke von einer Person.
Ach, voll schön, das kannte ich noch gar nicht.
Genau, jetzt hast du schon von deinen mittleren und ein paar oder langfristigeren Visionen gesprochen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von diesem Begriff Impact, also was ja eigentlich im Prinzip auch nur die Übersetzung von Wirkung ist, aber ich finde, irgendwie drückt es ja auch nochmal so viel mehr aus, so im Sinne von, ja, auch, also ich komme ja aus dem Bereich Sozialunternehmertum und da ist auch immer die Frage, was ist dein Impact, was ist deine Wirkung? Was würdest du bezeichnen und so, was ist deine gesellschaftliche Wirkung? Was ist dein Beitrag zu dieser Welt?
Super schöne Frage. Ich glaube, es ist auf mehreren Ebenen. Einerseits versuche ich als Mensch durch die Welt zu gehen, sowohl einfach durch meine physische Welt als auch online, wo ich ja relativ aktiv bin auf Instagram, und Menschen zu inspirieren. Und zwar einerseits dazu, nachhaltiger zu leben im ökologischen Sinne, also sprich gut zur Umwelt zu sein, aber auch gut zu sich selbst zu sein und gut zu anderen Menschen zu sein und ja, zusammen Gutes zu tun. Das klingt manchmal so ein bisschen abgedroschen, aber ist halt so. Und andererseits, ist ja vorhin schon kurz angerissen, ich bin ja nicht nur auf Instagram aktiv und teile da allerlei Nachhaltigkeitstipps und kluge Dinge, sondern ich berate mit meinem Unternehmen auch andere Unternehmen darin, wie sie besser für die Umwelt werden können. Also wir berechnen CO2-Fußabdrücke und sogenannte Ökobilanzen. Das heißt, wir gucken entlang der kompletten Produktionskette oder der gesamten Wertschöpfungskette, was passiert an Umweltauswirkungen. Und wir berechnen das und sagen dann den Unternehmen, hey, an Punkt X könnt ihr besser werden, da könnt ihr Material einsparen oder wenn ihr das und das ändert, dann ist euer Produkt langlebiger. Und indem wir das für große Unternehmen machen oder für Unternehmen generell, die ja wiederum andere Menschen erreichen, sehen wir das oder sehe ich, dass wir ja einen Impact haben, die eben noch mehr Menschen erreichen als auf dieser persönlichen Ebene, wie ich das mache. Tatsächlich habe ich nämlich angefangen und Zero Waste Workshops gegeben, so für ganz viele Einzelpersonen und habe dann gedacht, das ist total nett, aber ich erreiche halt nur maximal 20 Leute. Und klar kann ich jetzt einen Online-Kurs machen, aber den machen ja jetzt auch nicht Millionen Leute. Und wenn ich aber mit, boah, das wäre schön.
Obwohl, kann man auch dran arbeiten.
Ja. und wenn ich aber mit Unternehmen zusammenarbeite oder wenn das hoffentlich bald mal wieder geht mit Großveranstaltungen, die haben einen ganz anderen Hebel durch ihre, einerseits durch ihre Wirtschaftskraft und andererseits dadurch, dass sie wieder viel, viel mehr Menschen erreichen können. Wenn ein Event zum Beispiel nachhaltig ist, dann hat das einen großen Hebel, weil sie eben große Mengen Lebensmittel, Getränke, Produktionsmaterialien sparen können. Und gleichzeitig können sie, indem sie darüber kommunizieren, total viele Menschen auf das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit in all seinen Aspekten aufmerksam machen. Und ja, so dieses total. Zusammenspiel aus aufmerksam machen und was verändern im Kleinen und im Großen, würde ich sagen, ist mein Impact.
Jetzt, genau, jetzt hast du schon irgendwie so ein bisschen so einen Verlauf geschildert. So, du hast irgendwie angefangen mit deinem eigenen Podcast, mit dem Bloggen über Zero Waste und dann hast du die ersten kleinen Workshops gemacht. Was würdest du anderen Menschen raten oder mitgeben, so wenn sie so ein Ziel vor Augen haben? So aus deiner Erfahrung heraus?
Einfach anfangen. Der größte, ich finde das Wort Fehler ist immer ein bisschen harsch, aber der größte Verhinderer passt vielleicht ganz gut für Erfolg oder überhaupt dafür, dass Projekte umgesetzt werden. Also ich unterhalte mich ja auch mit vielen Menschen. Die erzählen mir dann ganz oft, ich würde so gerne, aber. Oder ich kann das erst anfangen, wenn. Und was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich bin ganz blauäugig und ganz gutgläubig da rangegangen und habe gesagt, so, ich habe jetzt hier einen Workshop, wer will kommen? Und habe den zuallererst für Freundinnen und Freunde angeboten, bei einem Wochenende von einer NGO, wo ich ehrenamtlich aktiv war. Und habe danach ein Praktikum gehabt und habe dann gesagt, so, jo, darf ich den Workshop hier auch anbieten? Einfach so nach Feierabend. Und habe dann ja einfach mal geguckt, wie entwickelt sich das Ganze und habe dann gelernt, aha, von Workshops alleine kann ich nicht leben, denn dafür wollen Menschen nicht so viel bezahlen, dass ich davon meine Miete bezahlen kann. Oder ich müsste Workshops am Fließband halten, was stressig wäre. oder mir halt ein anderes Geschäftsmodell ausdenken, besagten Online-Kurs zum Beispiel. dann immer, wenn ich eine Idee habe, eine neue und ich habe relativ oft irgendwelche neuen abgefahrenen Ideen, dann erzähle ich anderen Menschen davon. Also ich habe keine große Angst, dass mir irgendjemand was wegschnappt, weil ich denke mir, wenn ihr mir das so schnell wegschnappen könnt, dann wart ihr wahrscheinlich auch besser und schon krasser als ich, dann war ich vielleicht nicht die Beste dafür. Und ich hole mir Feedback von diesen Menschen. So, was sind deine ersten Gedanken? Was meinst du, was findest du daran total gut und was sind deine Fragen? Wo meinst du, worüber könnte ich stolpern? Und wenn ich das alles im Kopf habe, dann nehme ich das zwar mit auf den Weg, aber ich fange einfach erstmal an und ich lerne dann entlang des Weges. Vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Mich hat Mitte letzten Jahres jemand gefragt, ob ich Lust habe, ein Bildungsformat zu entwickeln zum Thema Social Media für Menschen, die in der Kirche arbeiten, weil er gemerkt hat, in seiner persönlichen Arbeit, die Menschen haben total Lust, was von ihrer Geschichte, von ihrer Message zu erzählen, aber die wissen zum Teil nicht mal, wie man eine App öffnet, überspitzt gesagt. Mhm. Dann haben wir uns gemeinsam was überlegt und haben angefangen, was zu produzieren und sind mittlerweile auch fertig. Und ich habe mich neulich geärgert und gedacht, boah, wenn ich das Wissen jetzt hätte oder wenn ich das Wissen, das ich jetzt habe, vor einem Dreivierteljahr gehabt hätte, ich wäre in einem Drittel der Zeit fertig gewesen. Doch weil ich ganz viele Anfängerinnenfehler gemacht habe, weil ich Sachen 5-mal machen musste, weil es nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Ich habe halt total viel gelernt und wenn ich jetzt nochmal was mache, dann schaffe ich es halt in deutlich kürzerer Zeit. Und ich finde, das gehört auch dazu, einfach auszuprobieren und zu lernen.
Total. Und ich habe jetzt in deiner Erzählung auch mehrfach irgendwie auch wieder an deinen Sohn zurückgedacht, so an das immer wieder auf den Hosenboden fallen. Und wenn er jetzt auch einfach sagen würde, oh nee, ich kann noch nicht laufen, nee, das mache ich nicht, das versuche ich auch erst gar nicht, so, dann würde es nie lernen. Aber Kinder haben halt das, haben dieses Mindset gar nicht. Und Kinder probieren es einfach und die machen es einfach so lange, bis sie es hinkriegen. Und ich finde, da können wir uns einfach so viel von abschneiden. Und ich finde, so was du gerade beschrieben hast, ist es ja eigentlich auch at its best. So einfach draus loslaufen und hinfallen und wieder aufstehen und weitermachen und dabei ganz, ganz, ganz viel lernen und im besten Fall am Schluss durch die ganze Wohnung laufen.
Total. Ja, ich habe gerade noch gedacht, dass worüber wir gerade sprechen, also dieses einfach hinfallen und ausprobieren, also jetzt wieder über uns Erwachsene gesprochen, dass es natürlich gleichzeitig auch ein totales Privileg ist. Also ich weiß, bei allem, was ich tue, ich falle nie tief. Also einerseits haben wir in Deutschland ein ziemlich gutes soziales Netz.
Total.
Und gleichzeitig habe ich eine Familie, habe ich durch meinen Mann noch eine angeheiratete Familie, die uns auffangen. Das heißt, selbst wenn jetzt unser Unternehmen, warum auch immer, aus irgendeinem Grund ein Flop geworden wäre, dann hätten wir halt jemanden gehabt, der uns auffängt. Dann hätten wir eine Bildung gehabt, mit der wir uns auch auf einen anderen Job bewerben können. Und das ist was, was ich immer im Hinterkopf auch habe und wofür ich total dankbar bin. Und wir haben ja gerade über Impact gesprochen. Jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, ist es was, was ich gerne auch noch mehr mit reinbringen möchte. Eben so dieses andere Menschen auch bestärken und andere Menschen auch auf ihrem Weg unterstützen, so gut es eben mit den eigenen Mitteln gerade geht.
Total schön. Was Unterstützung angeht, würde ich dir, glaube ich, als erstes auch schon mal eine Frage stellen. So, was würdest du anderen Menschen raten, die vielleicht ihre Selbstwirksamkeit noch nicht so spüren, sich derer noch nicht so bewusst sind oder die vielleicht gerade einfach den Glauben an sich und dass sie was bewirken können, verloren haben?
Zweierlei Sachen, die ich selbst auch schon ein paar Mal gemacht habe in meinem Leben. Und zwar zum einen eine Liste machen, 100 Dinge, die ich gut kann. und nicht bei 20 aufhören, wenn du denkst, ich kann nicht mehr. Und du musst sie auch nicht sofort füllen, aber so nach und nach. Und da dürfen auch so vermeintlich banale Sachen draufstehen, wie ich kann total gut Mandalas ausmalen. Ich meine nicht über die Linien. Also ich halt schon. Ich kann das nicht gut. ich kann total gut sortieren und Excel-Listen machen. Ich kann total gut Bananenpfannkuchen backen.
Schön. Und, jetzt wisst ihr auch schon ganz viel über Laura, ihr Zuhörer.
Und zwar mit dem Gedanken, dass diese Liste gar nicht sofort voll sein muss, aber einfach sich diese Brille aufzusetzen im Alltag. Ich möchte diese Liste füllen. Ich achte mal drauf, was kann ich eigentlich gut? Und vielleicht auch mal liebe Mitmenschen fragen, du, was kann ich eigentlich gut? Denn häufig, glaube ich, sehen wir selbst das gar nicht mehr, weil wir das ja total selbstverständlich sehen, dass wir nie über die Linien malen oder dass unsere Pfannkuchen nie an der Pfanne kleben. Und gerade kurz den Faden verloren, Sekunde. Ich hab gerade an Pfannkuchen gedacht.
Ich sehe auch so einen riesengroßen Blaubeerpfannkuchen über deinem Kopf schweben.
Genau, das ist das eine. Und kannst du noch mal kurz die Frage stellen? Ich habe gerade den Faden voll verloren.
Was du anderen Menschen mitgeben willst oder mitgeben kannst, die ein bisschen den Glauben gerade an sich und daran, dass sie was bewirken können und verändern können, verloren haben.
Dankeschön. Jetzt habe ich nämlich Punkt Nummer 2 wieder. Und zwar noch eine Liste machen. Ich mag übrigens auch Listen.
Kann man auch schön auf Excel machen.
Oder auch von Hand. Ich finde, von Hand ist sowas gerade sogar noch kraftvoller.
Das stimmt.
Und zwar noch eine zweite Liste machen. Dinge, die ich schon erreicht habe in meinem Leben. Beziehungsweise oder ergänzend Dinge, die schon gut waren in meinem Leben. Denn ich glaube, auch das ist was, was wir viel zu selten als von mir gesprochen, auf jeden Fall, im Alltag so aktiv wahrnehmen. Weil wir so in unserem Alltagstrott sind und wir machen und machen und machen und dann kommt vielleicht der nächste Schritt und wir machen und machen und nehmen uns gar nicht so doll die Zeit, unsere eigenen Erfolge zu feiern. Ich habe mich erst neulich mit meinem Mann unterhalten und habe gesagt, so, boah, das letzte Jahr, das war ganz schön anstrengend. Also Hintergrundinfo, wir haben 2020 im April unser Unternehmen gegründet, also genau mit der Pandemie. Unsere Zielgruppe waren eigentlich Festivals, wir mussten uns nochmal komplett neu orientieren, weil Pandemie. Es hat erstaunlicherweise und erfreulicherweise geklappt. Wir sind letztes Jahr im Januar 2021 Eltern geworden und haben jetzt im letzten Jahr das Unternehmen weitergeführt. Dazwischen umgezogen, hatten noch ein paar andere Dinge, die passiert sind im Leben. Und das war ganz schön krass. Und weil wir aber einfach selbst mittendrin waren und ja, halt einfach die meiste Zeit beschäftigt waren mit Unternehmen führen und Schlaf nachholen oder auch nicht Schlaf nachholen, uns ums Kind kümmern, uns um den Haushalt kümmern, ums Leben kümmern, haben wir gar nicht so mitbekommen, dass es ganz schön krass war, was wir da geleistet haben. Und er hat mich dann daran erinnert, das war schon ganz schön gut. Und ja, ich glaube, es ist total wichtig, sich selbst daran auch regelmäßig zu erinnern, was man schon gut macht und ja auch welche kleinen Erfolge man vielleicht schon gefeiert hat oder auch große.
Voll schön. Erstens hätte ich dir die ganze Zeit während dieser anderthalb, zwei Jahre sagen können, Laura, es ist mega krass, was ihr macht. aber wie du sagst, manchmal braucht man einfach selbst so diesen Moment, dass man einfach nochmal zurückblickt und da für sich nochmal ein bisschen reflektiert. Und zweitens, jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren. Fand ich total schön, dass du gesagt hast, dass eben auch die kleinen Dinge total wichtig sind, weil das kenne ich so zumindest von mir, dass ich ganz lange irgendwie immer gedacht habe, so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich erreicht habe oder ich weiß jetzt auch nicht, was meine Stärken sind. Man hat es ja manchmal bei so Bewerbungsgesprächen oder so, dann so Momente, wo man dann gefragt wird, was sind deine Stärken? Und dann, ich weiß nicht, hat man ja im besten Fall sich darauf vorbereitet und hat dann solche Bilderbuchantworten wie, ja, ich, obwohl das ist ja dann die Schwäche, mein Perfektionismus. ich finde es, ich habe jetzt total gelernt, wie schön und wie wichtig das ist, auch ein Umfeld zu haben, was einem das auch spiegelt. Also, oder dass man sich da gegenseitig drin bestärkt und eben auch gegenseitig die Stärken sich spiegelt und dass man dann nochmal viel aufmerksamer ist. Und so wie du gesagt hast, manchmal ist es auch so, dass man selber Dinge gar nicht wahrnimmt, weil die einem so einfach fallen und dann denkt man so, naja, ist halt ein Mandala ausmalen, so, kann doch jeder, aber ja, manche Dinge kann halt einfach nicht jeder und dann kann man das eben auch als Talent anerkennen und dann ist es total schön, wenn Freunde, Freundinnen einer darauf hinweisen.
Absolut.
Voll schön. Ja, also ich glaube, so dieser Ausblick oder so dieser Tipp an die Zuhörerin, so was kann man machen, finde ich auch irgendwie so einen schönen Abschluss, schönes Mitnehmsel. ich würde dich aber gerne nochmal fragen oder auch die Möglichkeit geben, dir nochmal zu sagen, wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt irgendwie mehr über dich erfahren will, wenn man deinem Blog folgen will oder deinen Zero Waste Themen oder wenn man dich buchen will als Bildungsreferentin oder als Nachhaltigkeitsberaterin. Wie findet man dich?
Egal was ihr buchen wollt, ihr gebt einfach immer ein Zero Waste Your Life. Ich habe letzte Woche unsere Suchmaschinenoptimierung optimiert. Sollte klappen. Ich heiße auf Instagram Zero Waste Your Life, komplett zusammengeschrieben, sowie Verschwende nicht dein Leben, wenn man es frei übersetzt. Unsere Internetseite ist www.zerowasteyourlife.de. Und ansonsten findet man mich unter Laura Grotenrath tatsächlich auch ganz gut auf LinkedIn und Co.
Witzig. Ich wusste noch gar nicht, dass das die Intention von Zero Waste Your Life ist. Ich hatte immer nur Zero Waste von wegen, keine Verschwendung in deinem Leben. Aber verschwende nicht dein Leben ist natürlich auch schön.
Ja, es ist eine schöne Doppelbedeutung, die sich so ergeben hat, als ich nach Namen gebrainstormt habe damals.
Total schön. Cool. Laura, das war ein super, super schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, auch in welche Themen wir reingekommen sind. Ich fand es auch nochmal total schön, über dieses Kinderthema zu reden. So was kann man Kindern in Bezug auf Selbstwirksamkeit mitgeben? Ich fand es total schön, dass du dein Vision Board angesprochen hast und wir das auch vielleicht nochmal als Methode mitgeben konnten. Und ja, einfach vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass du das machst, was du machst, dass du so viel Positives in die Welt reinbringst und rausbringst. Und ja, vielen Dank auch nicht zuletzt, dass du in meinem Leben bist. Das ist total wertvoll.
Danke, meine Liebe. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich der erste Podcast-Gast sein durfte.
Das war schon die erste Episode des Selbstwirksam-Werden-Podcasts. Vielen, vielen Dank, Laura, für das inspirierende Gespräch. Und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir und ihr konntet einige Inspirationen mitnehmen. Ich freue mich total über euer Feedback. Schreibt mir gerne über LinkedIn. Ich habe mein Profil in den Shownotes hinterlegt. Ja, und jetzt bleibt mir noch zu sagen, passt auf euch auf und vor allen Dingen glaubt an euch. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles, alles Liebe, eure Hannah.